Joa. Lukas 18, 18. Läuft schon? Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: O guter Meister, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu erben? Und das ist der reiche Jüngling in anderen Parallelstellen, in anderen Evangelien. Was muss ich denn machen, um ewiges Leben zu erben? Und das ist ein sehr frommer Mann. Obwohl er so viel Reichtum hat und so viel Besitz und auch so viel Anerkennung und Verantwortung, ne, hat er echt ein tolles Herz. Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Und du sollst deine Mutter, deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Ja, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ja. Kann ich nicht sagen. So im Keimpunkt. Ne? Und es ist interessant, weil Jesus ist von 10 Geboten. Die ersten 4 Gebote beziehen sich um die Beziehung Mensch und Gott. Ne? Du sollst dir keine Götzen anbeten, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen und so weiter. Ne? So ein, es hat alles so eine heilige und reine Beziehung zu diesem Schöpfer. Ja. So ein, und die letzten 6 Gebote in den 10 Geboten ist halt die Beziehung Mensch zu Mensch. Ja. So die Zwischenmenschliche. So ein, und ein Gebot hier lässt Jesus weg, nämlich du sollst nicht begehren das Haus eines Nächsten und begehren die Frau und bla bla bla. Ne. So, und es ist interessant, denn dieser Typ hier, dieser Oberst, ne, und sagt halt, von Kindheit an habe ich das alles getan. Ne, aber sein Problem ist halt dieses Begehren der Dinge dieser Welt. Sein Vertrauen da rein zu legen in Dinge, die er entweder besitzt oder nicht besitzt. Ne. Und Christus spricht diese Sünde noch nicht mal an. Sondern lässt ihn in seiner Gerechtigkeit jetzt erstmal dastehen. Ne, und der Mann ist wirklich von Herzen her echt rein in Gott und mit Gott. Ne? So und, aber sein Glaube, sein Werken oder sein Denken ist halt darauf gerichtet, okay, was muss ich tun, um gerettet zu sein? Und das ist eben dieser Haken, dieses Problem, das er halt noch nicht versteht. Ne? Das er hoffentlich irgendwann noch lernt, so ein, halt er kann nichts tun. Christus beantwortet das ganz klar, so ein, hier ist keiner gut. Jesus ist gut, aber er selber war auch vollkommen Mensch und deswegen hatte er auch diese Schwachheit des Begrenzten. Ne? Er hat zwar nicht gesündigt, aber er wurde in einem versucht. Und versucht wirst du nur dann, wenn es auch eine Versuchung ist. Man macht, ist logisch. So, ne? Und, aber er ist halt in allem treu geblieben. Er musste auch gehorsam lernen. Ne? Steht irgendwo. Er hatte trotzdem sich zu entscheiden, zum Gott zu gehorchen oder seinem Bauch zu gehorchen. Und so kommt Christus hier und sagt so, als Mensch, ist mir nicht gut. Der Einzige, der wirklich gut ist, ist Gott. Und das muss dieser fromme Mann hier jetzt halt lernen so, oder erkennen, so dass egal was er macht und wie gut er Dinge macht, und wie Gott wohlgefällig und fromm er auch lebt, so und er trotzdem in Gottes Augen nicht gut ist. Ja. So, und das fällt manchen schwerer als anderen. Ne? Weil dieser Typ hier hat alles, so und muss sich nicht Sorgen machen, so ein, was er isst oder was er anzieht. Ne? Für ihn ist einfach gesorgt, menschlich gesehen ist das, was sich jeder wünscht. Ja. Du hast eine Aufgabe, du hast Verantwortung und du musst dir keine Gedanken über irgendwelche Rechnungen machen, so du weißt, ist genug da im Monat. Ne? So, und na, aber das allein reicht halt nicht, um gerettet zu sein, wenn du jemand bist, der sauber läuft. Das ist der reiche Jüngling heute. So, Und Christus kommt halt und versucht ihm einen neuen Blick zu geben und ihm zu zeigen, worum es wirklich geht. Und er fängt an, zu seinem Herz zu sprechen und sagt in Vers 22, nee, 21, nee, 22. Als Jesus dies hörte, da sprach er zu ihm, eins fehlte noch. Verkauf alles, was du hast, und verteile es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Markus steht noch, und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Ja. Als er aber dies hörte, da wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er ganz traurig geworden war, da sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen, denn es ist viel leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. In Markus kannst du lesen, dass er dazu noch sagt, denn dieser setzt sein Vertrauen auf sein Reichtum. Und da ist eben dieser Punkt, was ihn abhält, wirklich gut zu werden oder gut zu sein. Obwohl sein Leben so perfekt ist und er wirklich alles richtig macht, so ein ist da trotzdem sein Antrieb für sein Leben das Vertrauen in den Reichtum, den er hat. Und dieser Reichtum, ein Reicher kommt nicht ins Himmel oder kommt schwer in den Himmel, damit ist nicht unbedingt Geld gemeint. Ne? Sondern das hatten wir vor ein paar Wochen schon, dieser Schatz, ne? Für den wir arbeiten, wo unser Herz sich drum dreht, wo wir uns investieren, unsere Zeit, unsere Leidenschaft und sonst was. Ne? Reichtum ist so, kann man nicht definieren, was ist Reichtum, was ist wertvoll. In dieser Welt geht das nicht. Ne? Ich hatte das Gespräch mit meiner Mutter gestern, wir waren da und saßen mal abends noch allein zusammen. Und dann, meine Oma stirbt jetzt und so kam das halt, kamen die Themen halt auf mit Erbe und so weiter. Ich habe noch zwei Brüder. So, und dann hat sie gesagt, bevor hier irgendwas passiert, ich will, dass du das genau weißt, wie wir das mit dem Notar gemacht haben und so weiter, wenn ich oder Paar sterben. Ne? So, und schrecklich, wenn da sitzt und dann darüber reden musst und denken musst. Ne? Aber ja, es gehört dazu, ne, in dieser Welt. So, ja, und so haben wir dann gesprochen und ich habe dann saß da und dachte, mit die Möbel angeguckt und das Zeug, was wir haben und ich weiß, auf dem Konto ist nicht sehr viel Geld so und ich will da eigentlich gar nicht. Ne? Also ich weiß, mein Bruder zum Beispiel, der eine von beiden, so der war als Kind schon, das ist echt ein Geschäftsmann halt, ne? So ein, der liebt den Kapitalismus und so ein, ne, der weiß genau, was jedes Teil wert ist in den Schränken. So ein, der geht mit anderen Augen dadurch als mein Bruder, anderer Bruder zum Beispiel, der total entspannt ist und dem das alles total egal ist. Ne? Und ich bin da durchgegangen und dachte halt so, naja, sind halt eher, was zum Beispiel diese eine Schale, die sie von meiner Oma hat, wo früher immer die Süßigkeiten drin waren. Ne? Als Kind, das war der Ort, wo ich hingeguckt habe, sobald ich zu meiner Oma kam. Ne? Das war ein Schatz. Und das ist auch jetzt halt ein Schatz, der so nichts wert ist für niemanden, außer für mich. Ne? Oder der Apfel, den mein Opa gemacht hat, der war Steinmetz. Und du musst da in der Lehre halt Dinge machen, hat auch einen Apfel aus Marmor gemacht. Das Ding stand immer da und sieht so echt aus. Ne? So ein, das ist wertvoll. Ne? Vielleicht auch Fotos oder so. Ne? Und so ist halt das Ding, was ist Reichtum? Was macht mich als Mensch halt reich? All die Dinge hier in dieser Welt, so, die machen mich reich, weil ich habe schon so viele schöne Sachen und ich weiß gar nicht mehr, wo die sind. Ne? Oder sind kaputt gegangen. Ne? So viele Klamotten, für die ich getötet hätte, in Anführungsstrichen. Ne? So, die habe ich immer getragen so, und jetzt sind sie kaputt oder weg. Ne? So viele Instrumente oder so. Ne? Irgendwie gibt es ein Reichtum. Ich musste heute so überlegen, manchmal wünsche ich mir, keine Ahnung warum, aber manchmal kommen so Momente, wo ich mir wünsche, Gott, wenn wir nicht da sind, lass es einfach brennen. Weil dann wäre alles, woran ich so hänge, ne, und was mich so fängt, wäre einfach weg. Ich hätte nichts. Ne? Auch die Familienfotos wären weg und meine Gitarre und mein alles, was, ne, wo ich denke, so, das Das brauche ich, das kann ich nicht loslassen, das will ich nicht loslassen. Und das wäre einfach verpufft. Ich hätte kein Internet mehr, kein Tablet, kein Computer, nichts. Ne? Und würde einfach dastehen mit dem, was ich anhab. So ein, und aber dann muss ich drüber nachdenken, okay, was wäre, wenn das passiert? Ne? Weil dann wäre ich wieder frei. Ich kenne noch, ich muss mich an die Zeit erinnern, als ich zum Glauben kam, ich hatte nichts. Da gab es kein Internet, keinen Computer, kein Handy, kein nichts. Ich hatte meine Bibel, ich hatte meine Gebetszeit. Ja, in meinem Bett. Und das war eine reiche Zeit. Eine Zeit, die so reich war, dass ich mich da lächelnd und sehend dahin zurücksehne, ne, wenn ich dann denke, weil da war ich wirklich reich. Jeden Tag. Ne? Und dann musste ich halt denken, okay, wenn jetzt alles abbrennt, ich kenne mein Herz, ich würde wieder anfangen mit Sammeln. Ne? Sonst kommt das Gleiche raus, unverändert, dann sind neue Schätze da. Ne? Also bringt es nicht, wenn ich jetzt meine Wohnung abfackle. So war die Erkenntnis daraus. So, ne? Aber das ist eben der Punkt, so, manchmal ist es deine Familie. Das kann Reichtum sein, der dich abhalten kann, reich zu werden. Ne? So, ich kenne Menschen, die leben für ihre Frauen, für ihre Kinder. Was gut ist, ne? Aber es kann trotzdem auch, zum Beispiel bei Missionaren oder so, kann es echt einschneidend sein, so dass sie dienstunfähig werden. Es macht vielleicht jetzt keinen Sinn für euch. Ich habe da meine, aber das kann ich nicht laut sagen. So, ist egal. Ne? Aber dieser Mann hat irgendwas Physisches, was Weltliches, wo er sein Vertrauen drauf legt. Das gibt ihm Sicherheit und Geborgenheit und Schutz und macht ihn zu dem, der er ist. Und genau da, an dem Punkt, kommt Jesus und sagt, ja, dann gib das jetzt auf. Ne? Willst du ewiges Leben haben, dann gib dieses alte Leben auf und dann fange ein neues Leben. Lass mich dein Reichtum werden. Folg mir nach. Ne? Und der Mensch sitzt da und der will Gott gefallen, aber er sieht, das kann ich nicht. Das ist mir gerade nicht möglich. Und er wird traurig. Ist ja nicht so, dass er da sitzt, nö, du spinnst wohl, sondern traurig ist man dann, ne, wenn es einem ans Herz geht. So. Und er sitzt da und denkt, nee, geht nicht. Ne? Und im Markus-Evangelium schön, in dem Moment sieht das Jesus und sagt, und sein Herz gewann ihm lieb. Ne? So ein. Es ist nicht so, dass er Jesus dann sich umdreht und sagt, naja, Loser, so und gehst halt in die Hölle, ne? Sondern Jesus sieht ihn und sieht sein Herz, das sich wünscht, so ein Reichtum zu wechseln, aber es nicht geht und er hat ihn lieb, ne? Und sagt, das ist ein tolles Herz. Ich denke, der Typ hat sich bestimmt auch bekehrt dann, als er gehört hat, so ein später, wie man ewiges Leben bekommt, ne? Durch den Glauben. So und als er aber dies hörte, da wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Das ist schwerer. Und, genau. So, ich kenne viele Christen, die sind reich, an, in meinen Augen reich, an Gütern, ne, an Besitz, an Geld. So, die sind errettet. Ne. Und das ist eben der Punkt, wo man hier nichts Falsches stehen darf. So, es gibt Menschen, die sind wirklich echt gesegnet. Und es gibt Menschen im Reich Gottes, die sind menschlich, weltlich absolut nicht gesegnet, sondern da eher arm. Das, aber wie gesagt, vorhin so, der Reichtum ist was ganz anderes, der uns abhält, ins Reich Gottes zu kommen. So ein oder Christus nachzufolgen. So ein, von daher musst du dein Herz prüfen, was dich abhält, ne, wo du dich investierst und reinsteckst. Und was dir wichtiger ist als Gott. Vers 26. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann denn überhaupt denn errettet werden? Der sprach, ja, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Keiner ist gut. Außer Gott. Nun, das ist eben das Schöne zu wissen, nur meine Werke allein entscheiden nicht, dass ich besser bin oder gut bin, weil ich kann 5 Jahre lang perfekt leben, total rein und sauber und fromm, aber dann kommt diese eine Situation, die mich zu Fall bringt. Und ich erkenne in meinem Herzen, ich bin nicht gut. Wenn Gott nicht all diese Versuchungen zulassen würde und diese Anfechtungen, diese Winde, und das hatte ich eine Zeit lang, als ich in meiner christlichen Blase war nach der Errettung, dann kommst du zu dem Punkt als Mensch, ich bin gut. Ne? Wenn keine Versuchung da ist, dann läuft das und dann ist das echt schön. So, ne, aber das Problem dabei ist halt so, dass du anfängst halt dir ein Bild zu machen oder ein Gewicht auf die Waage zu legen, gut und jetzt ab deinem Punkt nicht mehr gut. Ne? So, und wenn ein Christ das macht mit seinen Brüdern und Schwestern, dann ist er schon an dem Punkt, wo er nicht mehr klar denkt und klar sieht. Weil wir sind alle nicht gut. Egal wie fromm wir auch leben, wir sind nicht gut. Nichts Gutes wohnt in unserem Herzen. Und das ist schwer zu erkennen, gerade dann, wenn man ein ganz netter Mensch ist und nichts Böses tut. Ne? Aber hier ist eben der Punkt, was Christus versucht, diesen Jüngern und auch uns dann zu erklären, so ein es geht nicht darum, ob du gut bist oder nicht gut, du bist nicht gut. Das, was dich ja retten kann, ist, folg mir nach. Lass mich dein Reichtum werden. Damit du wirklich reich wirst. So, lass mich ins Herz und lass mich da wohnen. Denn ich bin gut. Und das Einzige, was an uns wirklich gut ist, ist Christus in uns. Und das ist schwer zu akzeptieren für Menschen, die sehr humanistisch denken. Ich kenne viele Nicht-Christen, die sind besser als ich. Nur wo ich denke, das wären die besten Christen, die sind besser als die meisten Christen, die ich kenne, vom Herz her. Aber im Endeffekt zählt das nicht, weil trotzdem vor Gott sind wir alle gleich schlecht. Aber trotzdem hat er uns lieb. Und trotzdem streckt er sich aus. Und trotzdem kam er runter als Mensch und wurde verurteilt. Obwohl wir alle schlecht sind, weil vor Gott zählt nicht, ob wir gut oder schlecht sind. Vor Gott zählt, ob wir seine Güte akzeptieren. Das ist ein Geschenk, was Christus uns hier gibt. Was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und da sprach der Petrus mal wieder. Ah, hä? Oh, guck. Wir haben ja alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Habe ich irgendwas übersprungen? Ah, doch. Na gut. Wir haben ja alles verlassen, wir sind ja dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sag euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit. Und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Und Petrus sitzt da, und die Jünger sitzen da, wir hatten dann eine Chance, überhaupt gerettet zu werden. Und Petrus sitzt da und denkt so, ne, und wie er halt so ist, übereifrig, denkt, nee, ich habe das doch gemacht. Ich habe ja alles verlassen und folge jetzt meinem Jesus. Und freut sich darüber total. Und Christus sagt, ja, und du wirst es vielfältig auch empfangen. In dieser Weltzeit schon. Und das heißt nicht Reichtum an Gütern oder dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, sondern der Reichtum in Christus. Aber auch bis in alle Ewigkeit. Und das ist die Sache. Petrus hat es verstanden in dem Moment. Wo alle anderen noch da sitzen und denken, hä? So, blick ich nicht durch. Er nahm aber die 12 zu sich und er sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, das durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet und misshandelt, ja auch angespuckt. Und sie werden ihn geißeln und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag, da wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts davon und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Und das ist auch wichtig hier, weil das ist das dritte Mal, dass Christus das erklärt. dass er getötet wird und das muss so sein und dass er aber nach 3 Tagen aufersteht und wieder lebendig ist. Ne? Und dass das passieren muss. Aber die sitzen da und hören das, was für uns so logisch ist und sagen, hä? Ne? So, eigentlich ist ja schon klar, was er hier sagt, aber sie sitzen halt da und haben, hä? Kapiere ich nicht, was? Das ist ein Geheimnis, das ist verschlossen und das musste ich auch lernen hier im Umgang mit meinen Brüdern und Schwestern. Manche Sachen, die für mich total logisch waren von Anfang an, weil ich eine bestimmte Berufung hatte, ne, ich habe Bibel aufgemacht, ich habe mich bekehrt, habe mit Römer angefangen, es hat alles Sinn gemacht. Ne. Dann habe ich weitergemacht so und für mich war vieles aufgeschlossen, was für andere noch verborgen war und total logisch. So, ne, und das hab, dann habe ich mich irgendwann überhoben und dachte so, ja, ich habe ja mein Ideal von Christ, so ein, warum sehen die anderen das nicht so intensiv in ihrem Leben? Warum leben die so weltlich oder so fleischlich oder so ohne Gottes Wort so ein, ne, und sind dabei trotzdem so happy? Und das ist eine Sache halt, wo ich Demut lernen musste, so ein, dass ich doch, dass es nicht an mir liegt, dass ich so clever bin, sondern einfach nur daran liegt, dass ich eine Berufung habe und deswegen Gott meine Augen in manchen Bereichen aufmacht. Und ich nicht da sitze, sondern da sitze und denke, interessant. Oder gar nicht da sitze und drüber nachdenke, weil es einfach so logisch ist, dass es überhaupt nichts Besonderes für mich ist. Das fällt nicht auf. Und doch kenne ich das jetzt so, du machst irgendwo Bibel auf, du liest irgendwas, was du schon ein paar Mal gelesen hast und du denkst, wow, krass, das habe ich noch nie gesehen. Und auf einmal, wo jahrelang dein Blick zu war, auf einmal macht es einen Klick und du kannst sehen. Und du freust dich dran. Und das hier zeigt mir auch so ein, ich kann niemanden richten mit dem, wie er Gott, mit Gott geht. Paulus sagt so ein, und wenn es wichtig ist, dass der Bruder oder die Schwester zur Erkenntnis kommt in dem Bereich, dann wird Gott dann auch die Augen öffnen und die Weisheit geben. Und das ist auch eine Sache, die, wo man Demut braucht, für den anderen Liebe braucht, so um zuzugestehen, okay, im Endeffekt ist Gott der, der baut. Ein wichtiger Punkt war auch die Geistesgaben, wo steht, und er gibt den Glauben nach Maß. Ja. Und nicht mal der Glaube, den habe ich produziert, sondern wenn da Christen sind, die mehr Glauben haben als andere, mehr Vertrauen in Gott finden in schweren Noten, dann ist es von Gott gegeben, weil sie das brauchen, um den Dienst zu tun, den sie nun mal tun müssen. Von daher brauche ich niemanden angucken und sagen, oh, ich wünschte, ich wäre so wie so ein. Und ich brauche auch nicht jemanden angucken und denken, oh, ich wünschte, der wäre mehr wie ich. So ein, ne? Weil im Endeffekt ist es der Heilige Geist, der uns lehrt, der uns persönlich leitet und der auch weiß, mit uns umzugehen, wenn wir in Gefühlen sind und uns den entsprechenden Trost gibt. Ja. Also können wir uns so nehmen, wie wir sind und dafür beten, so dass wir alle einfach das Gleiche tun, nämlich Christus zu folgen und unseren Schatz in ihm zu finden. Ja. Und uns dazu ermutigen, nicht aufzuhören und nicht stehen zu bleiben. Ja. Uns ermutigen, auch zusammen ins Gebet zu gehen und Gott zu preisen. Wir hatten jetzt diesen Reichen und jetzt kommt ein Armer. Den machen wir jetzt noch. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Also das ist ein Mann, der hat nichts. Hier. Was? Ja, das hat man. Ich muss den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt, angespuckt, geißelt, getötet, auferstehen. Und sie verstanden nichts davon, was er sagte. Moin. Ne? Und jetzt kommt der Gegenpart zu Jesus. Ne? Ein Armer. So ein, jemand, der wie aus dem Feuer kommt. Zu der Zeit blind war echt mies, wenn du keine reiche Familie im Hintergrund hast. Ne? Du musst es einfach nur hoffen, dass dich irgendjemand da hinsetzt, so ein, an die richtige Stelle, wo Menschen langlatschen. Ich weiß nicht, wie er da hinkommt, wie er nach Hause kommt oder ob er da schläft. Wer weiß. So ein, aber zu der Zeit ist man auf Barmherzigkeit angewiesen. Ja, so wie heute eigentlich auch. Also da ist ein Blinder am Weg und der bettelt. Und als er die Menge vorüberziehen hört, da erkundigt er sich, was es sei. Da verkündigten sie ihm, dass Jesus, der Nazarener, vorübergehe. Und er rief und er sprach: Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich über mich. Und die vorangingen, die geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel lauter: Du Sohn Davids, erbarm dich über mich! Und da blieb Jesus stehen und er befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Ja. Und das ist dieses Wundervolle, egal in welcher Situation ich als Mensch auch bin, und egal wie hoffnungslos auch die Gottlosen mir erscheinen, ihr Weg und ihr Denken und so, und selbst die, die so hoffnungslos sind, öffentlich so ein, wo du denkst, so, der kriegt sein Leben oder sie kriegt ihr Leben nicht mehr hin, ist unmöglich, zu kaputt. Ne? Trotzdem schafft es Jesus, seinen Weg zu finden. Ja. Und diese Person dort, die hat Glauben in diesen Christus. Und diese Person dort, in ihrer Hoffnungslosigkeit, so ein, ruft und bittet um Gnade. Ne? Jesus, erhör mich. Hab Erbarmen. Nun, dann sind da die stolzen Jünger. Ne? So, diese kommen und sagen, belästige mal den Meister nicht. Hey, der hat viel mehr zu tun, als sich um dich zu sorgen. Ne? Hoffnungsloser Fall. Und gehen vorüber. Ne? Und ich liebe dieses Herz hier von diesem Typen, weil er noch lauter schreit. Das ist mir doch egal, was du denkst oder was sagst. So, ich will zu Christus. Ne? Und dieser Typ ist gerecht in dem Moment. Sein Glaube hat ihn gerettet. Und das ist eben diese schöne, so die Menschen hier, die können nur Gebote aussprechen. Ne? Hey, sei mal bitte leise. So, aber Christus kommt zum, und er befiehlt. Er sagt Ruhe. Und dann ist Ruhe. Ja. Und Jesus bleibt stehen und er sagt, holt ihn mal her. Und so, als er herangekommen war, da fragte ihn und sprach, was willst du denn, dass ich dir tun soll? Und er sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, na dann sei sehend. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und er folgte ihm nach und er pries Gott und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Die gleiche Situation. Nun, dieser Mensch wird sehend, aber das Schöne ist so ein, der, nicht so wie die 10 Aussätzigen, die geheilt wurden, wo 9 einfach ihren Weg gehen und jetzt ihr Leben anfangen. Und der eine zurückkommt und sagt so, oh, danke übrigens, Jesus. So, ne? So ein, dieser Typ hier hat nichts. Ne? Aber er kommt von Jesus und wird berührt und kommt in seine Gegenwart und er wird geheilt und das, was er macht, ist, diesen Reichtum anzunehmen, den er jetzt sehen darf und haben darf. Auf einmal ist er einer der reichsten Menschen in der Welt. Und er fängt an und er lobt Gott. Und nicht nur das, durch seine Nachfolge und sein Herz und durch seinen Blick für den Reichtum sind die anderen Menschen, das ganze Volk, das da steht und das beobachtet, so ein, können sich nicht mehr halten und fangen genauso an, im Einklang mit ihm Gott zu loben und ihn zu preisen. Und auf einmal richtet sich der ganze Blick einfach auf Gott im Himmel und auf seine Barmherzigkeit und seine Güte. Und in der ganzen Zeit hier ist Christus, wie wir gerade gelesen haben, mit dem Blick auf Jerusalem, auf das Leid, das ihm jetzt bald bevorsteht. Und mit den Gedanken und mit dem Blick so ein, ich will diesen Kelch nicht trinken. Aber guck dir die Menschen an, ich muss. Ne? So mit diesem Herzen und mit diesem inneren Kampf, den er auch hat, der dann im Garten Gethsemane auch laut wird, ne? Weißt du, begegnet er Menschen so und bringt sie zu Gott im Lob. Es sind, der Reiche geht zurück und lebt sein Leben weiter in seinem Vertrauen. Der Arme kriegt ganz neue Wege so ein, und sieht einen Reichtum und einen Schatz, so ein, der unermesslich ist. Weißt du, und wenn du jemand bist, der gerade in sein Alter guckt, und du merkst, du fühlst dich arm, so, dann kann ich nur empfehlen, so schnell wie möglich wieder auf den zu gucken, so, der dich reich macht. Christus zahlt. Und wie wir es vorhin gelesen haben, manchmal kommt er in ein Leben und fordert alles. Da kenne ich genug Geschichten, auch bei mir. Besonders die, die echt hart sind und schwer zu geben. Aber ich weiß auch, das Resultat von dem so ein, ist ein wahrer Reichtum und eine Freude, die einfach im Endeffekt Gott bekommt. Also lass uns unsere Zeit hier nicht verschwenden mit Sinnlosen, sondern ja, lieber gucken, wo ist denn Christus? Die Richtung möchte ich gehen und gucken. Ja, ich danke dir, dass du uns reich machst und ja, auch hier. Und oft verblendet mein, ist mein Blick so verblendet und ich suche dich und was auch immer und fühle mich trotzdem arm, so, weil ich einfach nicht erkenne, was wirklich, was mich wirklich reich macht hier unten. So. Und ich danke dir dafür, dass du immer wieder sprichst in unserem Leben, dass du Erkenntnis und Weisheit gibst im richtigen Moment, wenn wir es brauchen. Ja, dass wir niemanden nach seinem Werk oder nach seiner Persönlichkeit richten müssen, sondern ja, dass du da bist, der einfach arbeitet in jedem Herz perfekt. Dass wir uns hier nicht beweisen müssen und uns schämen müssen, sondern dass wir uns freuen dürfen und dich loben können, wenn unser Herz so eingestellt ist, ja, Herr, ich will dir folgen. Und ja, Herr, ich will gehorchen, wenn du sprichst. Ja, wir dürfen hier sein und sagen, du bist unsere Kraft und, ja, und ich warte darauf, dass du wiederkommst und dass dann endlich Ruhe ist von all dem, was hier so müde macht und so traurig. Ja, und bitte komm du uns weiter entgegen und mach uns sehend. Und in den Bereichen, wo wir Reichtum angehäuft haben, der uns arm macht, so bitte ich dich, dass du uns das zeigst und du uns das hilfst, da hilfst und dass wir loslassen können, um wieder Platz zu haben. Aber ich danke, dass du uns nicht mehr richtest, dass du dich richten lassen hast für uns. Mach du unsere Beine gerade, so dass wir fähig sind zu laufen. Ja, und bitte schenk uns deinen Glauben, selbst im Unglauben. Und sei uns barmherzig, so wie du schon immer barmherzig warst zu uns. Amen.